Werbung in eigener Sache.
Werden Sie Teil von Rosinus Partner. Unsere Kanzlei steht für höchste Standards in Wirtschaftsstrafrecht, Steuerstrafrecht und Compliance. Wir suchen engagierte Rechtsanwälte, männlich, weiblich, divers, die Verantwortung übernehmen, out of the box denken und höchste Qualität anstreben. Arbeiten Sie bei uns an spannenden, internationalen Projekten und profitieren Sie von einer flexiblen Arbeitsumgebung, attraktiver Vergütung und individuellen Entwicklungsmöglichkeiten. Und ganz wichtig, wir freuen uns ausschließlich über direkte Bewerbungen von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, ohne die Involvierung von Personalberatern. Besuchen Sie unsere Stellenanzeige im Internet rosinus-partner.com/karriere. Starten Sie Ihre Karriere. Rosinus Partner. Exzellente Rechtsberatung. Exzellente Zukunft. Rosinus on Air. Der Criminal Compliance Podcast.
Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und unser heutiges Thema ist Internal Investigations im Steuerstrafrecht. Und ich möchte da nicht alleine drüber reden. Ich habe eine ganz tolle Kollegin eingeladen, Frau Dr. Christina Bexer. Und liebe Christina, wie schön, dass du da bist. Wir kennen uns ja schon sehr lange aus unserer gemeinsamen Zeit bei einer internationalen Großkanzlei. Aber vielleicht kannst du dich kurz mal unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen und erzählen, wie du zu dem Thema gekommen bist.
Ja, danke Christian. Herzlichen Dank nochmal für die Einladung. Es freut mich sehr, hier zu sein. Und ja, mein Name ist Christina Bexer, wie du schon gesagt hast. Ich bin Associate Partnerin bei PKF Hasselt in Duisburg. Wir sind eine Wirtschaftsprüfung, Steuerberatungsgesellschaft und Rechtsanwaltskanzlei und haben uns auf mittelständische Mandanten fokussiert. Ich berate dazu zu verschiedenen steuer- und wirtschaftsrechtlichen Themen und ja, in dem Zusammenhang auch im Bereich Steuerstrafrecht, wobei ich im Gegensatz zu dir keine steuerstrafrechtliche Individualverteidigung zum Beispiel mache, sondern eher auf der Unternehmensseite aktiv bin.
Genau, du hast ja wahnsinnig viel Erfahrung mit der Aufarbeitung von steuerstrafrechtlichen Vorwürfen. Bist du ja eine richtig tiefe Expertin, kenne ich ja auch aus der Zusammenarbeit schon sehr lange. Soweit ist es ganz toll, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir heute mal über dieses Thema sprechen können, denn es ist ein Thema, was immer wieder Unternehmen und Mandantinnen und Mandanten bewegt und natürlich auch für gewisse Unsicherheiten sorgt, weil das Steuerstrafrecht ja auch bestimmte Besonderheiten birgt, die auch notwendig machen, bestimmte Themen auch aufzuarbeiten und dann auch an Behörden zu melden, sodass da auch eine besondere Sorgfalt erforderlich ist. Aber bevor wir sozusagen in die Details gehen, wie man das dann konkret macht, was sind aus deiner Erfahrung heraus wichtige Anlässe für Internal Investigations im Bereich des Steuerstrafrechts?
Also es kann völlig unterschiedlich sein. Das fängt damit an, dass zum Beispiel im Rahmen einer internen Revision bestimmte Sachverhalte auffallen, die steuerrechtlich bewertet werden müssen, wo sich die Unternehmen dann selber unsicher sind, wo sie nicht genau wissen, kriege ich das alleine hin oder brauche ich da externe Unterstützung. Das ist ein häufiger Anlass. Genauso auch verstärkt in letzter Zeit sind das Whistleblower, also unternehmensinterne Personen, die halt bestimmte Vorfälle melden, wo man schauen muss, ist da was dran oder nicht. Was typisch ist für Steuerstrafrecht, ist natürlich Vorwürfe, die im Rahmen der Betriebsprüfung hochkommen. Wenn die Betriebsprüfer da reinschauen und Anfangsverdacht haben, sind die verpflichtet, diesen Anfangsverdacht zu melden. Und dementsprechend beginnt dann dieser Automatismus, dass bestimmte Verfahren eingeleitet werden. Auch da werden wir dann hinzugerufen, um uns den Sachverhalt aus Sicht des Unternehmens anzuschauen. Und natürlich, worst case ist es immer dann, wenn tatsächlich schon die Straf- und Bußgeldsachenstelle des Finanzamts involviert ist oder auch die Staatsanwaltschaft und wie gesagt auch da das Unternehmen als Gegengewicht eigene Untersuchungen anstellen möchte. Das sind so die gängigsten Fälle, in denen wir dann hinzugerufen werden.
Genau, das ist auch meine Erfahrung. Vielleicht nur ganz kurz, das haben wir auch an anderer Stelle schon mal bearbeitet, aber wer wirkt denn an einer Untersuchung mit im Steuerstrafrecht? Also was sind die Akteure, die sich an so einer internen Untersuchung beteiligen?
Also natürlich als erstes die Mandanten, von denen geht die Initiative ja aus. Es kann völlig unterschiedlich sein. Primär werden wir von der Geschäftsführung angesprochen, die Vorfälle aufklären wollen, müssen ja sogar, oder auch von den Steuerabteilungsleitern mit Rücksprache der Geschäftsführung oder des Vorstandes, gegebenenfalls aber auch durch die interne Revision direkt. Und wer wirkt da weiter dran mit? Das sind natürlich nicht nur unsere direkten Ansprechpartner, sondern gerade im Steuerrecht sind wir darauf angewiesen, dass wir Informationen aus allen relevanten Bereichen des Unternehmens bekommen, insbesondere aus dem Bereich Finanzen und Steuern und sowie weitere fachliche, zum Beispiel E-Mail-Reviews im Rahmen von steuerstrafrechtlichen Sachverhalten, brauchen wir da den Input, genauso gegebenenfalls vom Betriebsrat, wenn es um E-Mails von Mitarbeitern geht. Wichtig ist auch, wenn ich zum Beispiel ein Unternehmen habe, was jetzt entsprechende Themen hat, muss ich schauen, habe ich zum Beispiel eine Organschaft zu einem anderen Unternehmen, dann muss ich das Unternehmen gegebenenfalls auch einbeziehen, weil auch bei den Korrekturmaßnahmen, die wirken sich dann auch zum Beispiel bei oder insbesondere bei der Organträgerin aus, da müssen wir auch schauen, dass wir die mit ins Boot holen, weil dann die Korrekturerklärungen auf Ebene der Organträgerin vorgenommen werden müssen. Wichtig sind auch die externen Player sozusagen, die wir einbeziehen müssen. Das sind die Steuerberater, wenn es externe gibt, gegebenenfalls auch den Abschlussprüfer, falls auch Strafverteidiger. Und was halt bei uns auch wichtig ist, sind die Forensiker. Gerade beim Steuerrecht kommt es oft auf die Zahlen an, dass die Zahlen identisch oder genau ermittelt werden. Und dazu brauchen wir halt Forensiker, sprich Buchhalter, Externe, die sich da durch das Zahlenmaterial wühlen, um zu schauen, wie die steuerlichen Auswirkungen waren, ob diese zutreffend waren und wie hoch ein gegebenenfalls bestehender Korrekturbedarf ist.
Genau, jetzt sind das sozusagen die Gemeinsamkeiten, die es auch mit anderen internen Untersuchungen natürlich gibt. Besonderheiten Steuerrecht oder beziehungsweise Steuerstrafrecht ist ja, dass es Korrekturverpflichtungen gibt, die es nicht in vielen anderen Rechtsgebieten gibt, aber die gerade im Steuerrecht sehr ausgeprägt sind, die auch dann den Umfang der steuerlichen Untersuchung bestimmen. Also es gibt ja sozusagen den singulären Vorfall, also das singuläre Verdachtsmoment, aber was muss man sich dann noch für weitere Fragen stellen?
Ja, also du spielst halt auf diese Abgrenzung ab, 153 Abgabenordnung, also die Verpflichtung zur Berichtigungserklärung und der bekannten Selbstanzeige nach 371 AO. Ja, es hängt halt davon ab, was genau ja der Vorwurf eigentlich ist. Haben wir hier tatsächlich den Fall, wo wir schon an eine Steuerhinterziehung denken müssen? Müssen wir also die Erfordernisse einer strafbefreienden Selbstanzeige nach 371 AO berücksichtigen? Oder reicht tatsächlich eine übliche Berichtigungserklärung nach 153 AO? Und da hängt es tatsächlich von ab, wie weit ich mir das Ganze anschauen muss. Bei der Selbstanzeige muss ich ja Tabula rasa machen. Da muss ich also viel umfangreicher aufklären als bei der 153er AO-Erklärung. Aber da wir ja auch, wie das auch bei euch in der Praxis ist, immer den größtmöglichen Schutz haben wollen für die Mandanten, wird man also immer vorsichtshalber auch die 153er Erklärung so darstellen, dass es auch eine strafbefreiende Selbstanzeige ist. Also würden wir sehr wahrscheinlich doch deutlich weiter zurückgehen, auch in der Zeit, uns die Sachverhalte auch in der Vergangenheit anschauen, als es jetzt zwangsläufig bei einer 153er AO-Erklärung notwendig wäre.
Vielleicht können wir ganz kurz für unsere Hörerinnen und Hörer, die das nicht unmittelbar auf dem Schirm haben, mal erklären, was ist der Unterschied? Also was bedeutet 153 Abgabenordnung? Also da geht es ja sozusagen um das nachträgliche Feststellung von nochmal steuerlichen Sachverhalten, die nicht zutreffend erklärt worden sind oder nicht vergessen worden sind. Was ist da der Unterschied zum Beispiel zur Selbstanzeige? Mal vielleicht in drei Kernpunkten.
Ja, was ist da die Unterscheidung? Also bei 153, wie du gesagt hast, muss ich Fehler in der Steuererklärung unverzüglich korrigieren. Das ist eine Pflicht, die den Geschäftsführer primär trifft. Also sobald man was entdeckt, muss man es korrigieren. Impliziert aber eigentlich keinen strafrechtlichen Vorwurf erstmal. Ja, und das ist auch das Schöne beim 153. Beim 371, wie gesagt, sind wir qualitativ in einem ganz anderen Bereich. Sprich, wir müssen hier den Voraussetzungen genügen, die auch zeitlich viel umfangreicher sind. Also bei der Selbstanzeige müssen wir tatsächlich mindestens 10 Jahre zurückschauen, wenn wir sie wirksam haben wollen. Also das heißt, wir müssen nach dem Wortlaut des Gesetzes alles korrigieren, also alle Vorfälle im Rahmen einer Steuerart für 10 Jahre rückwärts mindestens.
Genau, also es gibt ein Vollständigkeitsgebot mehr oder weniger und es gibt bei der Selbstanzeige, das ist ja eine Strafbefreiung sozusagen. Das heißt, die individuell betroffenen Mitarbeitenden des Mandanten müssen auch in irgendeiner Form mit einbezogen werden. Der 153 ist ja primär erstmal eine Anzeigepflicht. Da habe ich auch ein bisschen mehr Zeit sozusagen. Ich muss erst mal sagen, es gibt ein Problem und dann kann ich das aufklären. Es gibt ja diese Unterscheidung, dass man sagt, beim 153 Abgabenordnung reicht es auch aus, dass die Anzeigepflicht ausgelöst wird, wenn ich bedingten Vorsatz habe, was so ein bisschen natürlich dann im Steuerstrafrecht die Herausforderung ist, dass ich dann eine Anzeigepflicht trotz Straftat habe, wo ich eigentlich ja suspendiert bin in meinen Erklärungen. Aber erfahrungsgemäß, ich weiß nicht, wie du das siehst, auch viele 153 Abgabenordnung Erklärungen werden umgekehrt von der Strafenbußstelle oder dem Finanzamt eigentlich als Selbstanzeigen gewertet.
Das sehe ich genauso. Also das ist auch unsere Erfahrung. Deswegen ist es halt wichtig, dass man die 153er wie eine Selbstanzeige ausgestaltet, um auf der sicheren Seite
zu sein. Genau, was für die Mandanten natürlich bedeutet, größerer Aufwand, weil man muss dann 10 Jahre zurückgehen, kann sich nicht singulär auf dieses einzelne Ereignis konzentrieren. Also dass einfach umfangreichere Aufklärung erforderlich ist. Das heißt, wenn man da ins Detail gehen möchte, das kann im Einzelfall dann schon sehr komplex werden. Jetzt erhöhen wir den Komplexitätsgrad noch weiter. Was passiert, wenn weitere Straftaten im Raum stehen, die nichts mit Steuern zu tun haben? Was könnte da passieren?
Also du denkst jetzt an die Klassiker wie Urkundenfälschung, Betrugsvorwürfe, Bilanzmanipulation etc. Wir decken in der Tat, wenn wir uns diese Sachen steuerrechtlich anschauen, häufiger Fälle auf, die auch Urkundenfälschung beinhalten oder halt auch gerade Bilanzmanipulation. Gerade auch mit Blick auf zum Beispiel den Erwerb von Unternehmen, wo wir dann im Nachgang feststellen, steuerlich ist da was schiefgelaufen. Da ist auch häufig die Frage, hat vielleicht der alte Eigentümer da was an der Bilanz gedreht, um den Kaufpreis hochzuschrauben? Solche Sachen gucken wir uns auch an. Aber es ist leider dann von der steuerlichen Selbstanzeige nicht umfasst. Das heißt, selbst wenn ich für steuerliche Themen eine wirksame Selbstanzeige abgebe, sind leider die anderen Delikte davon nicht umfasst. Da müssen wir dann schauen, was das Strafrecht ansonsten für Möglichkeiten bietet.
Genau, also es gibt keine strafbefreiende Möglichkeit, das nachträglich anzuzeigen, in der Regel. Das heißt, die Komplexität erhöht sich, weil natürlich eine Interessenkollision plötzlich auftaucht, dass sozusagen Straftaten gemeldet werden von Behörden, die dann auch in die Staatsanwaltschaft gehen und dann auch verfolgt werden müssen. Ja, da bedarf es dann einer sehr gut koordinierten Vorgehensweise, auch mit den StrafverteidigerInnen. Okay, also das heißt, es kann eine hohe Komplexität gewinnen, das Thema. Können wir vielleicht kurz nochmal darauf eingehen, wie so eine Untersuchung dann konkret abläuft? Also das Thema taucht auf, man wird beauftragt, wie geht's weiter?
Ja, das Wichtigste ist erstmal der Kickoff. Und der Kickoff hat so seine Tücken und Herausforderungen. Also eigentlich stellt man sich vor, man kommt zusammen und alle wissen, worum es geht, so in groben Zügen. Man spricht darüber, was man jetzt als nächstes tut, was die nächsten Schritte sind und hat dann direkt einen Stepplan, um rauszugehen. Leider zeigt die Erfahrung, dass es immer nicht so ganz einfach ist. Ja, es sind immer Partikularinteressen von Personen, die da Beachtung finden wollen. Ja, also der Geschäftsführer kann zum Beispiel andere Interessen haben als andere Personen, die dann in diesem Kickoff-Meeting sind. Also besteht im ersten Mal ganz großer Bedarf an Aufklärung, was wir eigentlich genau tun, welche Folgen das hat, auch teilweise beschwichtigend einzuwirken auf die Personen, die am Tisch mitsitzen, auch Ängste zu nehmen, weil natürlich jeder fühlt sich sofort bedroht, weil er denkt, naja, welche Auswirkungen hat das jetzt auf meine Position? Das sind auch sicherlich Sachen, die man bei diesem Kickoff berücksichtigen muss. Wenn man dann die Gemüter so weit eingefangen hat und alle quasi auf einer Linie stehen, dann überlegt man sich in der Tat, was sind die nächsten Schritte? Also wie sieht unser Auftragsumfang direkt aus? Beschränkt sich das wirklich auf steuerstrafrechtliche Themen? Sollen wir rechts und links auch weiter gucken? Welche Personen stehen im Team zur Verfügung? Das sind zum einen die Kollegen, die wir reinziehen in das Mandat, aber auch auf Seiten des Mandanten. Natürlich müssen wir schauen, wie ist das Team da aufgestellt? Welche Leute brauchen wir? Dann das nächste ist, wie soll die Untersuchung genau aussehen? Welche Daten dürfen wir uns anschauen? Sollen wir uns anschauen? Sind das Papierdaten? Sollen wir auch die E-Mails anschauen von betroffenen Mitarbeitern? Genau. Dann der Zeitplan, ganz wichtig, weil diese, egal ob es eine 153er-Erklärung ist oder eine strafbefreiende Selbstanzeige, es ist immer wahnsinnig viel Druck auf dem Kessel. Also man kann sich nicht viel Zeit lassen, um den Sachverhalt aufzuklären und die notwendigen Schritte durchzuführen. Das heißt also, man braucht einen sehr straffen Zeitplan und auch der Mandant muss dafür Sorge tragen, dass die Personen, die wir brauchen, insbesondere Ansprechpartner im Unternehmen, auch sich die Zeit dafür schaffen. Genau, also das ist so quasi das Kickoff-Meeting und wenn wir das dann soweit glattgezogen haben, geht es dann direkt in die Datensichtung und ja, das Fact-Finding und die Aufklärung des Sachverhalts.
Genau, was sind da so typische Maßnahmen?
Zunächst gucken wir uns die Daten an, die sowieso in Papierform zum Beispiel vorliegen und die rein aufs Unternehmen bezogen sind. Also insbesondere Betriebsprüfungsberichte, Feststellungen aus den vergangenen Jahren, aber natürlich auch die Daten. Wir gucken uns die Konten an, da kommen die Kollegen aus der Forensik dann ins Spiel. Wir werten also die Buchhaltung aus, schauen, ob es da irgendwelche Auffälligkeiten gibt. Das ist eigentlich so das Kernthema. Und wenn wir uns dann so einen ersten Überblick verschafft haben, kommen dann die Interviews, die wir führen. Und wie gesagt, je nach Umfang der E-Mail-Review, der dann zeitlich vorgelagert ist, weil du weißt selber, so ein E-Mail-Review, den machst du nicht von jetzt auf gleich, sondern der braucht schon Zeit.
Nee, der braucht Zeit und da bedarf es ja auch einer guten Vorbereitung dann für die Interviews. Ja. Gut, dann hat man die Ergebnisse zusammengetragen. Wie stellt man das dann dar?
Ja, dann gibt es den Abschlussreport, dann fassen wir die Ergebnisse zusammen. Je nachdem, was wir für einen Mandanten vor uns haben, präsentieren wir das dann der Geschäftsführung, dem Vorstand, gegebenenfalls dem Aufsichtsrat, wer auch immer dafür erforderlich ist. Und wir überlegen dann, was als nächstes ist. Also wenn wir natürlich im besten Fall festgestellt haben, dass an den Vorwürfen nichts dran ist und es tatsächlich eine reine interne Untersuchung war, ohne dass da bereits die Betriebsprüfung, Finanzverwaltung, Staatsanwaltschaft involviert war, dann ist das mit dem Abschlussbericht beendet. Dann kann man noch überlegen, mache ich vielleicht nochmal so eine Lessons learned, um zu gucken, vielleicht so mögliche Themen, die man vielleicht sonst noch gefunden hat, aufzugreifen. Aber das ist natürlich der beste Fall. Mhm. Wenn du den Fall nicht hast, also stellt sich heraus, dass an den Vorwürfen was dran ist, dann wird spannend, dann überlegst du natürlich, wie gehe ich damit um? Habe ich dann schon bereits die Betriebsprüfung, Straf- und Bußgeldsachen, stellte Staatsanwaltschaft drin im Boot, dann muss natürlich gucken, wie gehe ich damit um? Wie komme ich in Kontakt jetzt mit der Staatsanwaltschaft? Wie gehe ich mit unseren Ergebnissen um? Lege ich die offen? Im Zweifel wird man da eine Stellungnahme schreiben für die Staatsanwaltschaft.
Wird man auch die verschiedenen Schritte, also wenn die Betriebsprüfung, insbesondere auch die Strafsachenstelle oder die Staatsanwaltschaft involviert, das wird man ja schon im Prozess mit denen bestimmte Schritte
abstimmen. Genau,
also das wird man ja nicht,
nein, das ist nicht
in der Regel nicht so gut machen. Da sind ja auch in der Regel keine Selbstanzeigen mehr möglich.
Das heißt,
da ist ohnehin mehr, also mal verteidigungsrelevant, die Aufklärung. Aber wenn jetzt sozusagen noch niemand davon weiß, also dann wird es ja jetzt spannend.
Was genau, macht man jetzt, das ist der spannendste Fall in der Tat. Da muss man dann überlegen, genau die Abgrenzung, die wir jetzt gerade schon ein paar Mal erwähnt haben, mache ich hier eine Erklärung, einfach eine Berichtigungserklärung oder mache ich eine strafbefreiende Selbstanzeige? Natürlich denken die Mandanten sofort, oh, strafbefreiende Selbstanzeige, wir haben noch gar nichts gemacht, dann kommen wir in diese Thematik rein. Auch da ist dann wieder viel Zureden und Erklären, Aufklärungsarbeit zu leisten. Und im Ergebnis wird es dann darauf hinauslaufen, dass man eine strafbefreiende Selbstanzeige im Kleid einer 153er-Erklärung abgibt.
Genau, also man würde jedenfalls versuchen, das zu erfassen, wenn es geht, also wenn man quasi so weit zurückgehen konnte. Was bedeutet es denn individuell für die einzelnen Mitarbeitenden? Also jetzt gehen wir mal davon aus, man gibt eine Erklärung ab, die wird von den Steuerbehörden als Selbstanzeige gewertet. Wer ist dann noch betroffen neben dem Unternehmen?
Die Personen, die halt an dem relevanten Sachverhalt mitgewirkt haben. Das sind bei Steuerthemen häufig die Leiter Steuern, Finanzen, je nachdem, wie das Unternehmen da aufgestellt ist, bis runter zum Sachbearbeiter. Ja, also derjenige, der den Vorfall gegebenenfalls falsch steuerlich erfasst und gebucht hat, kontiert hat. Also da muss man die komplette Kette einmal runtergucken. Und da ist es dann am Unternehmen zu entscheiden, stelle ich mich insoweit auch vor meine Mitarbeiter oder sage ich, das interessiert mich alles nicht. Ja, das ist eine unternehmerische Entscheidung. Es gibt arbeitsrechtlich keine Pflicht, die Mitarbeiter in die Selbstanzeige mit einzubeziehen. Aber unsere Erfahrung ist, dass das häufig gemacht wird. Schwieriger wird es bei den Mitarbeitern, die gegebenenfalls das Unternehmen schon verlassen haben. Da ist dann fraglich, ob man die einbeziehen möchte. Das unterscheidet jedes Unternehmen individuell.
Genau, das ist sehr einzelfallabhängig nur. In der Regel sind dann ja auch Individualverteidiger involviert. Genau. Ja. Und ich glaube, was auch wichtig ist, das sind dann ja möglicherweise Straftaten, die im Raum stehen, gerade wenn noch Begleitstraftaten passiert sein sollten oder der Verdacht besteht. Da muss man sich ja auch arbeitsrechtlich immer entscheiden, ob man mit den Leuten noch weiter zusammenarbeiten möchte oder ob das eben anders ist für arbeitsrechtliche Maßnahmen. Das ist ja ein Unternehmensinteresse, sich da auch drüber Gedanken zu machen, ob und inwieweit es erforderlich ist, Mitarbeitende auch vielleicht abzumahnen oder zu kündigen oder was auch immer da für Möglichkeiten bestehen.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also das hat man auch zwischendurch, dass gerade Mitarbeiter, die dann auch mitgeholfen haben, den ganzen Sachverhalt aufzuarbeiten, Whistleblower, dass man sich da gut überlegen muss, was will ich denn eigentlich machen? Es geht ja dann auch um zivilrechtliche Ansprüche, die ich gegebenenfalls gegen den Mitarbeiter geltend machen kann. Und ja, da muss man einfach individuell entscheiden, gehe ich da hinterher oder nicht. Weil das ist natürlich auch immer das Spannungsverhältnis. Als Geschäftsführer bist du natürlich auch verpflichtet, die Ansprüche geltend zu machen gegen bestimmte Personen. Also das muss man dann sich wirklich im Detail angucken und individuell entscheiden.
Genau, es passiert sowohl im Laufe der Ermittlungen als auch am Ende beim Abschluss sozusagen bei der Erklärung, dass man sich da aktiv entscheiden muss. Es gibt ja dann so Themen wie Amnestieregelungen, die man da auch bedenken muss. Ja, das spielt da alles eine Rolle, genau.
Wichtig ist vielleicht auch noch die Frage Übernahme der Kosten, zum Beispiel für Individualverteidiger, ist ja auch ein wichtiges Thema. Ja, wenn man da jemanden hat, der mitgeholfen hat, ob man nicht sagt, okay, eigentlich hast du da irgendwie ein bisschen Mist gemacht, aber letztlich nicht so viel, dass wir dich jetzt da nicht unterstützen wollen.
So, jetzt haben wir die internen Untersuchungen abgeschlossen. Das ist berichtet worden, die Steuern sind gezahlt, die Verfahren sind eingestellt, hoffentlich, ja, wenn es solche gegeben haben sollte. Und man sagt ja immer so schön, nach der Untersuchung ist vor der Untersuchung. Was passiert dann?
Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich bin echt dankbar, dass du den ansprichst, weil das ist häufig das, was viele Unternehmen dann vergessen. Ja, das ist dann auch schnell abgehakt. Vorher die ganze Zeit ist großer Wirbel und wenn dann alles mehr oder weniger glimpflich abgegangen ist, ist dann auch gut. Ja, und das ist genau falsch. Also man muss sich dann nochmal genau überlegen, Unternehmen, warum ist das denn schiefgegangen? Ja, also diese Lessons Learned Frage ist wirklich ganz entscheidend. Ja, ich muss also mir angucken, wo waren die Fehler im Prozess? Warum konnte es dazu kommen? War es jetzt ein individuelles Fehlverhalten, vielleicht auch ein vorsätzliches, oder waren es wirklich die Prozesse, die mir da Probleme bereitet haben? Und die muss ich dann umstellen. Deswegen ist es dann auch im Rahmen der ganzen Lessons Learned wichtig, sich zu überlegen, wenn man sich ohnehin schon hat, mal über Tax Compliance Management Systeme nachzudenken, dass man solche Fehler halt möglichst abschaltet, beziehungsweise wenn ich schon so ein Text-CMS habe, die Prozesse, die halt nicht funktioniert haben, dann auch nachzuschärfen.
Genau, wobei das Text-Compliance-Management-System kann ja auch tatsächlich im Rahmen von Nachmeldungen oder Nacherklärungen einen großen Vorteil bringen, ja, weil dann sozusagen von vornherein davon ausgegangen wird, dass es nicht vorsätzlich gewesen ist zum Beispiel. Genau. Also soweit ist das auch wichtig für die Zukunft und da finde ich das sehr wichtig, dass du das betonst, weil es gibt nichts Einfacheres als diese Prozesse, die man dann ja gelernt hat, sofort anzupassen. Problematisch ist es, wenn man es nicht macht und es passiert wieder was, da schlägt das natürlich auf einen zurück.
Ja, auf jeden Fall. Also deswegen ist das, glaube ich, eine der wichtigsten Messages jetzt hier dieses Podcast auch, wie du gesagt hast, man muss wirklich schauen, was ist falsch gelaufen und diese Lessons learned ist ganz, ganz wichtig.
Das ist ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank, liebe Christina. Es war fantastisch, dass du da warst. Hat großen Spaß gemacht.
Dankeschön.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Fragen an Frau Bexer haben, ich verlinke Ihre Kontaktdetails in Shownotes, können Sie sie gerne direkt ansprechen. Und wenn Sie Fragen an mich haben, wie immer, gerne unter info@rosinus-on-r.com. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.
Der Podcast stellt lediglich einen allgemeinen Überblick über rechtliche Themen dar und ersetzt selbstverständlich keine Rechtsberatung zu konkreten Fragestellungen im Einzelfall. Bei Fragen wenden Sie sich an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Ihres Vertrauens, natürlich auch gerne an uns. www.rosinus-on-r.com oder unter www.rosinus-partner.com.
Werbung in eigener Sache.
Werden Sie Teil von Rosinus Partner. Unsere Kanzlei steht für höchste Standards in Wirtschaftsstrafrecht, Steuerstrafrecht und Compliance. Wir suchen engagierte Rechtsanwälte, männlich, weiblich, divers, die Verantwortung übernehmen, out of the box denken und höchste Qualität anstreben. Arbeiten Sie bei uns an spannenden, internationalen Projekten und profitieren Sie von einer flexiblen Arbeitsumgebung, attraktiver Vergütung und individuellen Entwicklungsmöglichkeiten. Und ganz wichtig, wir freuen uns ausschließlich über direkte Bewerbungen von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, ohne die Involvierung von Personalberatern. Besuchen Sie unsere Stellenanzeige im Internet rosinus-partner.com/karriere. Starten Sie Ihre Karriere. Rosinus Partner. Exzellente Rechtsberatung. Exzellente Zukunft.